Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Fröhlich geben. Ihr zwei habt vorhin die Frage gestellt, wie man denn auf so einen komischen Titel für eine Predigt kommen kann. Ganz einfach, man liest die Bibel und trifft auf den Satz, der gleich vielleicht auch am Beamer erscheint, auf der zweiten Folie. Gott liebt fröhliche Geber. 2. Korinther 9, Vers 7. Und als ich die Predigtreihe konzipiert habe, habe ich mich durch diesen Satz inspirieren lassen. Gott liebt fröhliche Geber. Und es geht eigentlich gar nicht so sehr darum, dass wir durch Geben fröhlich werden, sondern dass wir geben, weil wir fröhlich sind. Also es geht hier um eine Motivation. Gott fordert uns an vielen Stellen auf, zu geben. Und wenn wir über Geld reden, kommen wir um dieses Thema Geben, Geld geben, nicht herum. Das ist ein ganz großes Ding in der Bibel auch, schon im Alten Testament. Und es kommt Gott nicht nur darauf an, dass wir geben, sondern es kommt ihm ganz stark auf unsere Motivation dabei an. Mir war das bewusst, als ich diese Themenreihe konzipiert habe und jetzt in der Predigtvorbereitung nochmal stärker gemerkt, dass ich in einem gewissen Rollenkonflikt stehe. Denn als hauptberufliche Mitarbeiter leben wir von dem, was ihr spendet. Unser Gehalt wird nicht von irgendeinem Bund oder so überwiesen, sondern das, was ihr gebt, ist dann zum Teil unser Gehalt. Und ich möchte von vornherein den Verdacht zerstreuen, dass ich den Eindruck hätte, wir bekämen zu wenig und unsere Kinder müssen auch keinen Hunger darben, sodass ich heute mich genötigt sehe, diese Predigt zu halten, sondern in diesem Bereich über Geld zu reden, gehört dieses Thema rein. Und ich möchte mit euch gerne gucken, was sagt denn Gott in der Bibel im Alten und Neuen Testament zu diesem Thema? Was möchte er von uns? Weil Gemeinde, Arbeit, Menschen für Jesus zu erreichen, kostet Geld. Nicht nur Mitarbeiter, die hauptberuflich angestellt sind, sondern es gibt viele andere Bereiche der Gemeinde, die Geld kosten. Und das war auch schon im Alten Testament so. Ich würde gerne zunächst mit euch ins Alte Testament gucken und den Propheten Maleachi aufschlagen. Das ist das letzte Buch des Alten Testaments. Wer es mitlesen möchte, kann das auf dem Beamer tun oder sich eine Bibel von unseren Leihbibeln holen und mitlesen. Da heißt es in Maleachi 3, Vers 10 bis 12, bringt den zehnten Teil eurer Erträge unverkürzt zu meinem Tempel, damit meine Priester nicht Hunger leiden. Habt keine Sorge, dass ihr dann selber in Not kommt. Stellt mich auf die Probe, sagt der Herr, der Herrscher der Welt. Macht den Versuch, ob ich dann nicht die Fenster des Himmels öffne und euch mit Segen überschütte. Ich werde auch die Schädlinge von euren Feldern und Weinbergen fernhalten, damit sie die Ernte nicht verderben. Das sage ich, der Herrscher der Welt. Dann werden euch die Völker glücklich preisen, weil ihr in einem so fruchtbaren Land wohnt. Die Israeliten hatten schon viele Jahre zuvor die Anweisung bekommen, den zehnten Teil all dessen, was sie als Ertrag haben, und damit ist nicht Geld gemeint, sondern in erster Linie Früchte des Feldes, Nachwuchs des Viehs, dass sie das in den Tempel bringen, also ein Zehntel, 10%. Und der Sinn dahinter war der, dort arbeiteten die Priester. Beim Einzug in das Land Kanaan war das Land verteilt worden und jeder der 12 Stämme Israels hatte einen Teil von diesem Land zugewiesen bekommen, wo dann auch die Felder und Weinberge waren, von denen wir gerade gelesen haben, außer der Stamm Levi, aus dem die Priester stammen. Das heißt, die Priester hatten keine eigenen Ländereien, die hatten keine Möglichkeit, sich selber zu versorgen, denn dazu brauchte man damals Felder und nicht ein Aldi oder Lidl. Das heißt, die Priester waren darauf angewiesen, dass sie versorgt wurden. Und Gott hatte dazu diese Einrichtung ins Leben gerufen, dass alle anderen Stämme von dem, was sie bekommen, den zehnten Teil, 10%, ein Zehntel abgeben für die Priester. beziehungsweise für diesen Stamm Levi. Und die Priester bekamen dann nochmal ein Zehntel von dem Zehntel, was dieser gesamte Stamm bekommen hat. Das ist ein bisschen kompliziert alles. Aber die Idee war, dass die Leute, die hauptberuflich im Tempel arbeiteten, nicht noch zusätzlich nach Feierabend auf ihr Feld gehen müssen, um das zu bestellen, sondern dass das Volk, das ihre Dienste in Anspruch nimmt, dass sie die Priester für den Lebensunterhalt der Priester mit sorgen. Wir bekommen drei Fragen in diesem Abschnitt beantwortet. Die erste Frage, wie viel Geld oder wie viel sollte denn gegeben werden? Ich habe gerade gesagt, es ging nicht um Geld, also wie viel von dem, was man hat, soll gegeben werden? Für wen soll das gegeben werden und warum? Wie viel? Ich habe gerade schon gesagt, der zehnte Teil der Erträge. Für wen? Für die Priester im Tempel. Und die Idee dahinter war, die Priester, die brachten ja die Opfer da, die haben den Tempel verwaltet. Das heißt, wenn die Priester nicht da gewesen wären, dann hätte auch kein Gottesdienst stattfinden können. Erst durch die Unterstützung der Priester war es möglich, den Gottesdienst im Tempel aufrechtzuerhalten und damit auch die Beziehung zwischen Gott und dem Volk zu pflegen. Das heißt, indem das Volk Israel den Zehnten abgab, haben sie deutlich gemacht, uns ist es wichtig, mit Gott in Verbindung zu sein und diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Warum sollten die Israeliten diese Erträge abgeben? Was war die Motivation, die dahinter stand? Eine ist ein bisschen versteckt, gebe ich zu. Die steht schon in dem zehnten Teil eurer Erträge mit drin. Dank für Gottes bisherige Fürsorge. Das wird an anderen Stellen des Alten Testaments deutlicher. Ich versorge euch, sagt Gott, und ihr sollt einen Teil dessen, was ihr bekommt, abgeben für den Tempel, um deutlich zu machen, ihr dankt mir für eure Versorgung. Es gibt noch eine andere Abgabe im Alten Testament, sind die Erstlinge. Das heißt, das Erste, was auf dem Feld wächst, das erste Tier, was geboren wird, das sollte für Gott abgegeben werden und auch das Beste, was man hatte, sollte für Gott abgegeben werden. Und deutlich zu machen, wir verdanken alles, was wir haben, dir. Und diesen Teil, diesen zehnten Teil oder das Erste, was wir bekommen haben, das soll dir gehören, um das anzuerkennen, um dir unseren Dank zum Ausdruck zu bringen für deine Fürsorge. Der zweite Grund, der steckt in der nächsten Aufforderung, habt keine Sorge, dass ihr dann selber in Not kommt. Die zweite Motivation bezieht sich auf das Vertrauen auf Gottes zukünftige Fürsorge. Das heißt, gebt das, wozu ich euch aufgefordert habe, und erlebt, dass ihr dadurch nicht in Not geratet. Vertraut darauf, dass ich euch versorgen werde. Und diese Versorgung, da schreibt Gott etwas Erstaunliches. Stellt mich auf die Probe, sagt der Herrscher der Welt. Macht den Versuch, ob ich dann nicht die Fenster des Himmels öffne und euch mit Segen überschütte. Jesus sagt im Neuen Testament, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. In diesem Fall dürfen wir das. Wenn Gott etwas versprochen hat und etwas von uns erwartet, dann dürfen wir auf diese Erwartung eingehen, um zu erleben, dass er sein Versprechen einhält. Also das ist eine gute Art, von Gott auf die Probe stellen. Stellt mich auf die Probe, macht den Versuch, ob ich da nicht die Fenster des Himmels öffne und euch mit Segen überschütte. Das heißt, Gott stellt Segen im Überfluss in Aussicht, sicherlich bezogen auf die Erträge der Felder, und stellt sogar in Aussicht, dass er für eine gute Ernte sorgt, indem er die Schädlinge von den Feldern und Weinbergen fernhält, damit sie die Ernte nicht verderben. Das verspricht Gott, das sage ich, der Herrscher der Welt. Dann werden euch alle Völker glücklich preisen, weil ihr in einem so fruchtbaren Land lebt. Das heißt, eigentlich war nicht das Land fruchtbar, sondern Gott hat dafür gesorgt, dass die Frucht dieses Landes wächst. Ihr verdankt euren Wohlstand mir, und dafür sollen andere Völker euch preisen. Jetzt kann man zu Recht fragen, was hat das denn mit uns zu tun? Wir gehören nicht zum Volk Israel. In unserer Kirche zumindest gibt es keine Priester. Die wenigsten von uns, ich weiß es nicht, vielleicht bin ich da auch falsch informiert, haben einen Weinberg oder ein eigenes Feld. Was hat das mit uns zu tun? Wir sind auch nicht in 12 Stämme aufgeteilt, sodass das mit dem Zehnten Sinn machen würde. Und deswegen würde ich gerne mit euch ins Neue Testament schauen, was im Neuen Testament gesagt wird zu den Fragen, wie viel sollen wir geben, für wen und warum, mit welcher Motivation. Und ich werde euch zumuten, einige Stellen in der Bibel dazu aufzuschlagen. Die meisten stammen aus 2. Korinther 8 bis 9. Und wer noch mal ein bisschen das Thema vertiefen möchte, der sollte da anfangen, diese beiden Kapitel mal zu Hause nachzulesen. 2. Korinther 8 bis 9, wo Paulus zwei ganze Kapitel darauf verwendet, die Gemeinde in Korinth zu motivieren, eine Kollekte zusammenzulegen. Und deswegen steht da sehr viel zu diesem Thema drin. Zu der Frage, wie viel sollt ihr geben, wie viel sollen wir geben als Christen, schreibt Paulus: Jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Das ist immer eine klare Ansage, oder? Nach dem Motto, komm, wann du willst, aber sei pünktlich. Also ist nicht so ein richtiger Maßstab. Da steht nicht ein Zehntel oder ein Fünftel, sondern da steht, jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Ja, lieber Paulus, was machen wir jetzt damit? Paulus setzt eine untere Marke an und sagt in 2. Korinther 8, Vers 11 bis 13, natürlich immer entsprechend dem, was ihr habt. Ihr sollt nicht selbst Mangel leiden, damit anderen geholfen wird. Paulus ruft hier die gesamte Gemeinde in Korinth auf, Geld zusammenzulegen für die Gemeinde in Jerusalem. Die Gemeinde in Jerusalem war verarmt. Und die brauchten Geld, um weiter existieren zu können. Und Paulus, auf seinen Missionsreisen, in jeder Gemeinde, wo er ist, sammelt er eine Kollekte ein für die Gemeinde in Jerusalem. So hatten sie es vereinbart mit den Jerusalemer Leitern, dass Paulus das tun würde. Und Paulus sagt zu der Gemeinde in Korinth, ihr sollt nicht selbst Mangel leiden, damit anderen geholfen wird. Man müsste jetzt noch weiterlesen. Paulus macht dann deutlich, jetzt seid ihr diejenigen, die haben und abgeben können. Vielleicht kommt ihr ja irgendwann in die Rolle, wo andere Gemeinden für euch etwas sammeln müssen. Also es soll zu einem Ausgleich kommen. Christen sollen sich gegenseitig helfen. Das wird im Neuen Testament zumindest auf Gemeindeebene deutlich. Aber ich komme gleich noch mal etwas näher darauf zu sprechen. Also wer nichts hat, der soll auch nichts geben. Und das Geben soll immer dem entsprechen, was wir haben. Also auch hier eine Entsprechung, so wie im Alten Testament der zehnte Teil bei Leuten, die wenig hatten, ja wenig war, und bei Leuten, die viel hatten, viel war. Für wen sollte denn im Neuen Testament gesammelt werden? Für wen galten die Kollekten, die dort gesammelt wurden in den Gemeinden? Ich habe mal vier Dinge rausgegriffen. Einmal bedürftige Gemeinden. Ich habe gerade von der Gemeinde in Jerusalem geredet. Die Gemeinde in Jerusalem war nach Pfingsten in einer besonderen Situation. Pfingsten kamen ganz viele Juden aus Palästina und aus anderen Ländern, die sich das ermöglichen konnten, nach Jerusalem, um das Pfingstfest zu feiern. Dann kam der Heilige Geist, die erste Gemeinde entstand und plötzlich blieben die Leute, die eigentlich nur für ein paar Wochen da waren, dort. Und lebten dort. Und die Frage war, was machen die denn jetzt? Wovon leben die? Und die Gemeinde, da komme ich gleich drauf zurück, die hat dann zusammengelegt, um diese Menschen zu versorgen. Zugleich hat die Gemeinde Paulus beauftragt, in anderen Gemeinden Geld zu sammeln. Also eine große Aufgabe, die Paulus neben der Verbreitung des Evangeliums hatte und die damit einherging, war, Geld zu sammeln für die Gemeinde in Jerusalem, die sonst vom Ausbluten bedroht war. 2. Korinther 8 bis 9, zwei ganze Kapitel, die das Ziel haben, diese Kollekte vorzubereiten. Dann geht es aber auch um bedürftige Gemeindemitglieder. Ich habe gerade von der Zeit nach Pfingsten gesprochen und wir kommen genau in dieser Situation, treffen wir schon auf die Notwendigkeit, andere Gemeindemitglieder, die es brauchen, zu versorgen. In Apostelgeschichte 2, Vers 44 und 45 steht, dass die Christen in Jerusalem alles zusammenlegten und dass sie eine Gütergemeinschaft hatten. Das heißt, die etwas hatten, die haben das verkauft und haben das Geld den Aposteln gegeben, damit die, die nichts hatten, dadurch versorgt worden sind. Sprich, die, die keine Felder oder keine Wohnung oder sonst etwas in Jerusalem hatten, weil sie von woanders zugereist waren. Das heißt, schon direkt nach Entstehung der Gemeinde hat die Gemeinde zusammengelegt. Der Barnabas, der hat sogar ein ganzes Feld verkauft, seinen ganzen Besitz verkauft und das den Aposteln gegeben, um die Bedürftigen damit unterstützen zu können. In Apostelgeschichte 6 treffen wir auf das Problem, dass Witwen da waren, die nicht versorgt werden konnten. Da gab es so eine Art Tafel, die Bedürftigen wurden gespeist Und die Witwen, die haben nicht viel abbekommen. Und dann wird das geregelt, damit auch die Witwen was abbekommen. Das heißt, die Gemeinde hat dafür gesorgt, dass Witwen unterstützt worden sind. Auch in Ephesus, wo Timotheus gelebt hat, war das offensichtlich so. Im ersten Timotheusbrief fordert Paulus den Timotheus auf, die Witwen, die dort sind und die keine eigene Familie mehr haben, das heißt, die keine Kinder oder sonstige Verwandte haben, die sich um sie kümmern kommen, in Listen einzutragen, damit sie durch die Gemeinde versorgt werden. Das heißt, auch hier hat die Gemeinde zusammengelegt, um bedürftige Mitglieder der Gemeinde zu versorgen. Eine weitere Personengruppe, die durch Mittel der Gemeinde unterstützt wurde, waren Missionare. Schon bei den Jüngern wird das deutlich. Jesus sendet die Jünger aus und macht ihnen deutlich, nehmt nichts mit, außer einen Stab und Sandalen, predigt und da, wo ihr hinkommt, da sollen die Leute euch einladen und euch versorgen. Das heißt, und Jesus verknüpft das dann mit diesem Wort, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das heißt, wer für das Evangelium arbeitet, wer das Evangelium verkündet, der soll auch von denen, die die Nutznießer sind, von den Hörern unterstützt werden. So die Unterstützung der Missionare und die Jünger waren die ersten, die Prototypen der Missionare. Der Paulus und Barnabas als Apostel, da geschieht das Gleiche und Paulus argumentiert mit den gleichen Aussagen von Jesus. Und mit einer Aussage aus dem Alten Testament. 1. Korinther 9 macht Paulus deutlich, ich habe ein Recht darauf, von euch, liebe Korinther, unterstützt zu werden. In Klammern, ich verzichte auf dieses Recht, damit ihr nicht den Eindruck gewinnt, ich arbeite unter euch, um da irgendwelchen Nutzen draus zu ziehen. Die Gemeinde in Philippi, die hat den Paulus unterstützt und Paulus bedankt sich dafür bei ihnen in Philippa 4. Also es gab unterschiedliche Gemeinden, die Paulus als ihren Missionar unterstützt haben und dafür gesorgt haben, dass er mehr Zeit hatte, seiner Aufgabe als Missionar nachzukommen. Und man höre und staune leitende Gemeindemitarbeiter. 1. Timotheus 5, Vers 17 heißt es, Älteste, die leitend in der Gemeinde tätig sind und ihren Dienst gut versehen, haben doppelten Lohn verdient. Besonders, wenn sie sich mit ganzer Kraft als Prediger und Lehrer einsetzen. In den Heiligen Schriften heißt es, einem Rind, das zum Dreschen eingespannt wird, darfst du das Maul nicht zubinden. Das heißt auch, wer arbeitet, hat ein Anrecht auf seinen Lohn. Das ist jetzt nicht sehr schmeichelhaft, dass wir mit Rindern oder Ochsen verglichen werden als hauptberufliche Mitarbeiter oder die Ältesten damals. Betrifft ja auch nur die, die ihren Dienst gut versehen, steht da. Ne? Die Frage ist, was mit dem doppelten Lohn gemeint? Vielen wird vielleicht diese Stelle aus anderen Übersetzungen als der guten Nachricht im Ohr klingen. Da steht dann auch in manchen Bibelübersetzungen oder in meisten sogar doppelte Ehre. Was macht man damit? Im Griechischen steht ein Wort, das man sowohl als Lohn als auch als Ehre übersetzen kann. Und mir ist eingefallen, wir haben im Deutschen ein ähnliches Wort. Wir honorieren etwas. Honor, das englische Wort, wir kennen es, heißt Ehre. Und etwas honorieren kann bedeuten, dass wir etwas mit Worten anerkennen, einer Lobrede, oder dass wir etwas vergüten, ne, dass wir etwas entlohnen. Und die Stelle, wie sie hier weitergeht, macht deutlich, dass diese hauptberuflichen Gemeindeleiter für das, was sie tun oder die viel Zeit in die Gemeinde investieren, entlohnt werden sollen. Wie gesagt, ich halte die Predigt nicht aus diesem Grund, weil ich den Eindruck hätte, ich sollte jetzt doppelt so viel bekommen. Die Frage ist auch bei dieser Stelle, worauf bezieht sich doppelter Lohn? Ich vermute, es bezieht sich auf das, was die Witwen bekommen. Die Witwen sollen etwas bekommen und die Ältesten der Gemeinde sollen doppelt so viel bekommen. Die müssen ja immerhin auch eine Familie in den meisten Fällen davon versorgen. Dann würde das auch Sinn machen und nicht doppelt so viel wie bisher oder wie alle anderen. Also da könnte man noch ein bisschen näher drauf einsteigen. Also es gibt, auch im Neuen Testament ist ersichtlich, dass für bestimmte Zwecke Spenden gesammelt werden oder die Gemeinde sich da investiert. Was man im Neuen Testament nicht findet, dass die Gemeinde für ein Baukonto sammelt. Das ist erst später dazugekommen. In unserem Fall ist es ja so, dass dieser Bau mit dazu beiträgt, dass wir das Evangelium verkünden können, dass wir Menschen für Jesus gewinnen. Mir ist auch keine Stelle bewusst, wo eine Gemeinde sammelt, um ein soziales Projekt zu unterstützen. Das gab es damals so nicht. Einzelpersonen werden schon aufgefordert, Armen ihr Geld zu geben, auch außerhalb der Gemeinde. Aber das sind mal so vier Hauptpunkte, die ich im Neuen Testament gefunden habe, wo Menschen Geld für geben sollen. Aus welchem Grund sollten wir Geld geben? Was ist die Motivation, die dahinter stehen sollte? Ihr kennt vielleicht die Situation, ihr kommt in eine fremde Gemeinde oder in eine Veranstaltung, wo ihr nicht erwartet, dass eine Kollekte eingesammelt wird. Die Klingelbeute gehen rum und man guckt sich um, alle tun da was rein und man denkt, oh Mist, jetzt habe ich kein Geld dabei oder nur wenig dabei. Und vielleicht ist es euch schon mal so gegangen, ihr habt dann so ein kleines Geldstück rausgezückt, um wenigstens was reinzutun. Dann denken die anderen, okay, der hat sich auch beteiligt. Das wäre eine falsche Motivation. Was denken denn die anderen? Und wäre sicherlich auch kein angemessener Betrag, je nach Zweck. Ja, das in Klammern nur. Sondern es werden die gleichen Motivationen, die schon in Malachi 3 deutlich werden. Dank gegenüber Gott, Vertrauen auf seine Fürsorge werden auch im Neuen Testament deutlich. Und beim Lesen von 2. Korinther 9, 8 bis 9 hatte ich den Eindruck, der Paulus, der hat vielleicht sogar Malachi 3 vorher gelesen, weil da einige Punkte und einige Dinge wiederholt werden oder bestärkt werden. In etwas anderen Worten. Fröhlich geben aus Dankbarkeit. 2. Korinther 8, Vers 7 heißt es, ihr habt alles im Überfluss. Glauben, kraftvolles Wort, Erkenntnis, guten Willen und die gegenseitige Liebe, die ich euch vorgelebt und unter euch geweckt habe. Ich möchte, dass euer Beitrag zu diesem Gnadenwerk ebenso reich wird. Mit dem Gnadenwerk ist, wie gesagt, die Kollekte gemeint, die für die Gemeinde in Jerusalem gesammelt wird, die Paulus durch diesen Brief vorbereitet. Die Gemeinde in Korinth hatte vor einem Jahr angefangen, Geld zusammenzulegen. Und das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, wie das so oft passiert. Mir auch, wenn ich mir vorgenommen habe, eigentlich müsstest du jetzt dafür was spenden. Und man kann das ja schon mal leicht vergessen, ne? Weil man eben nicht so fröhlich gibt. Und Paulus erinnert sie daran und verwendet, wie gesagt, zwei ganze Kapitel darauf, die Gemeinde zu motivieren, reichlich zusammenzulegen für die Gemeinde in Jerusalem. Und er knüpft hier an dem, was sie empfangen haben. Glauben, kraftvolles Wort, Erkenntnis, guten Willen und gegenseitige Liebe. Und ich möchte jetzt, dass euer Beitrag zu dieser Kollekte dem entspricht, was ihr empfangen habt. An geistlichen Gütern, es sind ja interessanterweise gar keine materiellen Güter, die hier genannt werden, was ihr an geistlichen Dingen empfangen habt, dass ihr aus Dank dafür entsprechend gebt. In den nächsten Versen, Vers 8 und 9, ich möchte erproben, wie ernst es euch mit eurer Liebe ist. Ihr wisst ja, was Jesus Christus, unser Herr, in seiner Liebe für euch getan hat. Er war reich und wurde für euch arm, denn er wollte euch durch seine Armut reich machen. Jesus hat in einem unendlichen Reichtum bei Gott gelebt. Philipper 2 können wir es nachlesen. Und er hat diesen Reichtum bei Gott verlassen und wurde absolut arm. Ärmer und tiefer, als je einer von uns kommen kann. Und er hat das getan, und das knüpft Paulus hier auf, aus lauter Liebe zu uns. Er war reich und wurde für euch arm, denn er wollte euch durch seine Armut reich machen. Geistlich reich. Und aus Dank dafür werden die Korinther aufgefordert, aus Liebe diese Liebe zu beantworten mit Liebe, die sich in finanziellen Dingen äußert. Also auch wieder Dankbarkeit, die Gott entgegengebracht wird. Eine letzte Stelle zu diesem Thema Dankbarkeit, 2. Korinther 9, Vers 5. Darum hielt ich es für nötig, die Brüder zu bitten, dass sie mir vorausreisen und die angekündigte Spende einsammeln, damit sie dann wirklich bereit liegt. Sie soll eine echte Spende sein, eine Gabe des Dankes und nicht eine Gabe des Geizes. Harte Worte an die Korinther, nicht an euch. Zunächst. Aber vielleicht trifft es uns ja, und wir hinterfragen uns selber, wie stimmt denn meine Dankbarkeit mit dem überein, was ich gebe? Was lesen andere aus dem Betrag ab, den ich spende? Sieht das eher nach Geiz oder nach Dank aus? Sollte uns hinterfragen. Paulus findet hier sehr deutliche Worte. Und wenn man die ganzen Kapitel mal durchliest, dann merkt man, dass Paulus an vielen Hebeln rüttelt und drückt, um die Korinther dazu zu bewegen. Er sagt zum Beispiel, ich habe vor allen anderen Gemeinden mit euch geprahlt und habe gesagt, boah, die Korinther sind so cool, die haben schon vor einem Jahr angefangen zu sammeln. Jetzt lasst mich nicht im Regen stehen, wenn ich komme, und blamiert mich nicht, sondern legt auch wirklich zusammen. Und vergesst das nicht, was ihr damals euch vorgenommen habt. Legt so viel zusammen, dass das auch vor den anderen Gemeinden rüberkommt. Ihr habt wirklich viel zusammengegeben und seid nicht geizig damit gewesen und habt es nicht vergessen. Der zweite Grund aus dem Alten Testament, Vertrauen auf Gottes Fürsorge, fröhlich geben aus Vertrauen. Auch dieser Grund oder diese Motivation kommt im Neuen Testament durch. schon bei Jesus, Matthäus 6, Vers 33, sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft, Gottes Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt. Dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen. Und hier geht es um materielle Dinge, um irdische Sorgen sozusagen, wie es in manchen alten Übersetzungen heißt. Sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt. In alten Übersetzungen, trachtet zuerst nach Gottes Gerechtigkeit und er wird euch alles andere dazu tun. Eine Verheißung, zu der wir herausgefordert sind oder auf die wir herausgefordert sind, zu vertrauen. Eine zweite Aussage von Jesus. Jesus wandte sich seinen Jüngern zu und sagte, ich versichere euch, niemand bleibt unbelohnt, der irgendetwas aufgibt, um die gute Nachricht zu verkünden zu können. Dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet. Wer dafür etwas zurücklässt, Haus, Frau, Geschwister, Eltern oder Kinder, wird schon in dieser Welt ein Vielfaches davon wiederbekommen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Wir müssen jetzt eigentlich einen Exkurs machen. Ich erspare mir das. Ihr dürft gerne nachher auf mich zukommen, was das denn jetzt genau bedeutet, Frau zu verlassen, um des Evangeliums willen. Hier ist sicherlich nicht von Scheidung die Rede. Aber lasst uns mal den Blick nur auf das Wesentliche hier richten. Jesus macht deutlich, wenn ihr etwas opfert für den Dienst, für mich, dann werdet ihr belohnt. Eine ganz klare Verheißung. Der wird schon in dieser Welt ein Vielfaches davon wiederbekommen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Das heißt, Jesus vertröstet uns nicht nur auf die Ewigkeit, sondern macht deutlich, ihr werdet schon in dieser Zeit dafür belohnt werden. Vielfach. Sicherlich nicht immer in gleicher Währung. Das heißt, ich spende mein Haus und bekomme dann 30 Häuser irgendwann am Ende meines Lebens. Sondern in anderer Währung. Aber hier wird deutlich, Gott lässt sich nichts schenken. Gott sieht, wenn wir etwas geben und er belohnt uns dafür. So die Verheißung von Maleachi, so die Verheißung, die Jesus hier in anderen Worten aufgreift. Und auch Paulus in 2. Korinther 9, Vers 8, er, damit ist Gott gemeint, hat die Macht, euch so reich zu beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit genug habt für euch selbst, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Eine Verheißung, die Paulus hier gibt. Gott hat die Macht, euch so reich zu beschenken, dass ihr in der Lage seid, etwas anderen zu geben und dass ihr dabei selber jederzeit genug habt. Vertrauen wir auf diese Verheißung? Wir merken, das Neue Testament gibt keinen Maßstab, ein Zehntel oder etwas Ähnliches. Das ist alttestamentlich und das macht auch da Sinn, weil es diese 12 Stämme gab und das einigermaßen gut hinkommt mit der Rechnung. Wahrscheinlich wäre ein Zwölftel zu kompliziert zu rechnen gewesen. Im Neuen Testament wird kein Betrag oder kein Maßstab gegeben, der in Zahlen sich ausdrücken lässt. Im Neuen Testament wird aber gesagt, sei dankbar für das, was Jesus für dich getan hat, sei dankbar für das, was du empfangen hast, vertraue darauf, dass Gott dich auch in Zukunft versorgt und aus diesem Dank und aus dieser Dankbarkeit gib etwas, was dem entspricht, was das zum Ausdruck bringt. Und so möchte ich am Schluss noch einmal diesen einen Vers aufgreifen. Jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat und uns mit den beiden Fragen in eine kurze Zeit der Reflexion entlassen. Was sagt die Höhe meiner Spenden über meine Dankbarkeit gegenüber Jesus aus? Was sagt die Höhe meiner Spenden über mein Vertrauen auf Jesus aus? Jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.